SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Bundesrat Ueli Maurer provoziert in einem T-Shirt von Corona-Massnahmen Gegnern. Eine Aktion, die im Bundeshaus nicht gut ankommt. Links, Frau Umweltschützerin. Anne Hidalgo, Stadtpräsidentin von Paris, möchte Frankreichs nächste Präsidentin werden. Dann Psychotherapie übers Internet. Ein Berner Professor erhält für seine Idee den Marcel Benoit-Preis, sowas wie den Schweizer Nobelpreis. Und die internationale Gemeinschaft möchte humanitäre Hilfe für Afghanistan an Bedingungen knüpfen. Die Taliban werden darauf wohl kaum eingehen.
Wenn es Herd auf Herd kommt, legen die Taliban wahrscheinlich mehr Gewicht auf interne Überlegungen, weder auf externe Hilfe. Gewisse Bedingungen für Hilfsleistungen werden die Taliban schlicht nicht akzeptieren,
sagt der Journalist Franz Martin in Kabul bei uns im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Seit heute gilt, nur noch geimpfte, genesene oder getestete Personen erhalten Zutritt zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Alle Parteien außer der SVP unterstützen diesen Entscheid des Bundesrats, wie auch die grosse Mehrheit der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren. Aber auch im Bundesrat selber gibt es Widerstand, ebenfalls aus den Reihen der SVP. Es ist bekannt, dass SVP-Bundesrat Ueli Maurer nicht alle Beschlüsse der Landesregierung im Kampf gegen Corona gut findet. Gestern nun ließ er sich an einem SVP-Anlass im Kanton Zürich gar in einem T-Shirt der Freiheitstriechler fotografieren, einer coronaskeptischen Gruppe also. Im Bundeshaus stößt diese Provokation auf scharfe Kritik, von links bis rechts. Raphael von Matt.
Triecheln gegen die Corona-Massnahmen. Das ist das Programm der Innerschweizer Freiheitstriechler. Die Gruppierung vertritt also klar eine politische Position. Wenn ein amtierender Bundesrat ein T-Shirt dieser Gruppe anzieht, ist dies ein politisches Statement, eine gezielte Provokation. Bei den anderen Parteien kommt die Aktion des Finanzministers nicht gut an. Balthasar Glättli, Parteipräsident der Grünen, sagt dazu:
Ueli Maurer fällt mit diesem Verhalten natürlich deutlich dem Bundesrat als Kollegialbehörde in den Rücken. Ich denke, wir wissen alle in der Schweiz, jede Partei kann gleichzeitig Bundesratspartei und auch Opposition sein, das ist normal. Aber man kann nicht gleichzeitig Bundesrat und Bundesratsgegner sein.
Glättli spricht das Kollegialitätsprinzip an, dass sich also alle Mitglieder des Bundesrats hinter die Beschlüsse der Landesregierung stellen. Dieses Prinzip verletzt Ueli Maurer durch seinen Auftritt. Das sieht man nicht nur im linksgrünen Lager so, sondern auch bei den bürgerlichen Parteien. Bert Walti ist der Fraktionschef der FDP im Bundeshaus. Er meint:
Ich finde solche Aktionen und Signale enttäuschend, muss ich sagen, für ein Mitglied einer Kollegialbehörde, das eine klar andere Strategie hat. Natürlich darf jede Frau und jeder Mann seine eigene Meinung haben, aber hier derart andere Signale abzusetzen, finde ich sehr kontraproduktiv. Das sollte gerade auch der Finanzminister als Erster verstehen.
Kontraproduktiv, weil der Bundesrat versucht, die Bevölkerung von der Corona-Impfung zu überzeugen, während die Freiheitstriechler die offiziellen Corona-Massnahmen ablehnen. Ueli Maurer wollte selbst nicht Stellung dazu nehmen, weshalb er sich im T-Shirt der Freiheitstriechler fotografieren ließ. Auch sein Finanzdepartement kommentiert seinen Auftritt nicht. Seine eigene Partei, die SVP, verzichtet ebenfalls auf eine Stellungnahme, wie Fraktionspräsident Thomas Aschi schriftlich mitteilt. Dass ein Bundesrat das Kollegialitätsprinzip verletze, sei nicht neu, erklärt Politikwissenschaftler Georg Lutz von der Universität Lausanne.
Es gab aber auch in der Vergangenheit immer wieder Fälle, da hat man einzelnen Mitgliedern des Bundesrates angemerkt, dass sie doch nur mit Unmut die Gesamtposition vertreten. Wenn das nicht allzu häufig und nicht zu systematisch passiert, dann hat das nicht zu einer generellen Krise des Bundesrates geführt.
Man dürfe solche Provokationen also nicht überbewerten, so Lutz. Bei Ueli Maurer fällt jedoch auf, dass sich das Muster wiederholt. Seit Beginn der Pandemie gibt es immer wieder Momente, in denen er von der Bundesratslinie abweicht. Vor einem Jahr machte er mit einem anderen umstrittenen T-Shirt Schlagzeilen. Es trug die Botschaft:
Tell, wo bist du? Die verfluchten Vögte sind wieder im Land.
Ebenfalls eine Stichelei gegen die Regierung. Seine Bundesratskolleginnen und Kollegen dürften an diesen Provokationen keine Freude haben.
Von Raphael von Matt nun zu Ursula Furgler mit dem Nachrichtenüberblick.
In der Schweiz ist der Bestand der Leerwohnungen zurückgegangen, zum ersten Mal seit 12 Jahren, wie das Bundesamt für Statistik, das BFS, schreibt. Im Vergleich zum letzten Jahr seien 9,5% weniger Wohnungen und Einfamilienhäuser verfügbar, sowohl zur Miete als auch zum Kauf. Als Grund gibt das BFS unter anderem an, dass sich die Wohnbedürfnisse geändert hätten, so sei auch Wohnraum abseits der Zentren begehrt, zudem sei moderat gebaut worden. In der ganzen Schweiz standen demnach gut 1,5% der Wohnungen leer, etwa jede 65. Wohnung. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist der erste kommerzielle Flug gelandet seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August. Ein Sprecher der pakistanischen Fluggesellschaft PIA bestätigte die Landung. Kurz darauf hob das Flugzeug wieder ab in Richtung der pakistanischen Hauptstadt Islamabad, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Es sollten demnach Menschen mit gültigen Reisedokumenten aus dem Land geflogen werden. Der Flughafen in der afghanischen Hauptstadt wurde während der internationalen Rettungsmission beschädigt. Die radikal-islamischen Taliban versuchen mit Hilfe von Fachleuten, ihn wieder instand zu stellen. Frankreich hat mit Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Das Angebot einer dritten Impfdosis gilt für Personen in Altersheimen, generell für über 65-Jährige sowie für Personen mit Vorerkrankungen. Die dritte Dosis sei nötig bei diesen Personen, weil der Impfschutz nach einer gewissen Zeit zurückgehe, sagte Premierminister Jean Castex. Das französische Gesundheitsministerium schätzt, dass etwa 18 Millionen Menschen dieser Gruppe zugerechnet werden können. In Frankreich sind über 80% der erwachsenen Bevölkerung vollständig mit 2 Dosen gegen Covid-19 geimpft. Seit einem Monat gehen Ansteckungs- und Hospitalisationszahlen zurück. Bundespräsident Guy Parmelin hat einer virtuellen Gesprächsrunde teilgenommen mit Wirtschaftsministern des Verbandes südostasiatischer Staaten, des ASEAN. Wie Parmelins Wirtschaftsdepartement mitteilt, war es das Ziel, die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit auszuloten. Auch die Themen Digitalisierung und E-Commerce seien thematisiert worden. Der ASEAN ist ein regionaler Zusammenschluss der südostasiatischer Staaten Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Der Schweizer Versicherungskonzern Helvetia baut 140 Stellen ab bis Ende nächsten Jahres. Helvetia-Chef Philipp Gmür bestätigte einen Bericht des Finanzportals Inside Paradeplatz vor den Medien. Der Abbau solle hauptsächlich über natürliche Abgänge umgesetzt werden. Insgesamt hat Helvetia in der Schweiz rund 4000 Angestellte. Das Wetter. Heute ist es sonnig mit Quellwolken über den Bergen bei 24 bis 28 Grad. Morgen ist es mit Wolkenfeldern zeitweise im Osten recht sonnig. Gegen Abend gibt es gebietsweise Regen.
Die Stadtpräsidentin von Paris strebt nach Höherem. Sie will Frankreichs nächste Präsidentin werden. Gestern hat Anne Hidalgo im französischen Rouen ihre Kandidatur bekannt gegeben. Die 62-jährige Sozialistin sagte in ihrer Rede, sie sei Kandidatin, um den Kindern eine Zukunft zu bieten. Ein Leitmotiv als Frankreichs Präsidentin wäre für sie der Respekt vor dem Planeten und der Menschenwürde. Daniel Voll in Paris. Selbst hierzulande ist Anne Hidalgos Name vielen geläufig. Seit 2014 ist sie Stadtpräsidentin von Paris und sie hat der Hauptstadt mit ihrer grünen Politik einen Stempel aufgedrückt. Zieht sie auch national in der heutigen Zeit, in der das Klima eine so wichtige Rolle spielt?
Ich denke, das Klima dürfte im Wahlkampf eine Rolle spielen und darum wird Anne Hidalgo von ihrer Partei zweifellos auch portiert, weil sie vor einem Jahr bei den Gemeindewahlen in Paris eben erfolgreich eine links-grüne Koalition geschmiedet hat mit ihrer Verkehrs- und Klimapolitik. Aber diesmal ist Anne Hidalgo nicht die einzige Kandidatin, die dieses Thema beackern wird. Auch die Grünen werden eine eigene Kandidatin oder einen Kandidaten in diese Wahlen schicken. Dazu kommt auf der Linken mit Jean-Luc Mélenchon ein dritter linker Kandidat mit Anziehungskraft. Das heißt, die Linke wird sich aufteilen und keiner ihrer Kandidatinnen oder Kandidaten wird letztlich in den zweiten Wahlgang einziehen.
Chancen werden an Hidalgo also derzeit eher kaum eingeräumt. Warum tritt sie trotzdem an?
An Hidalgo sagt natürlich, weil sie gewinnen will. Aber es dürfte mehr um einen künftigen Führungsanspruch bei der Linken gehen. Die Grünen wollen es nach den Europawahlen vor 2 Jahren wissen und erheben den Anspruch, die neuen Leader links zu sein. Der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon beruft sich noch immer auf sein gutes Abschneiden bei den letzten Präsidentenwahlen 2017. Und die Sozialisten haben sich bei den Gemeindewahlen vor einem Jahr und nun im Sommer bei den Regionalwahlen gut gehalten. Und Anne Hidalgo hat damals in Paris quasi ein sehr gutes Resultat erzielt. Und nun umgibt sie sich mit einer jungen Generation von erfolgreichen Politikerinnen und Politikern aus Städten und Regionen. Das heißt, es ist quasi das Sozialistenteam der Zukunft.
Das linke Lager ist im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl tief gespalten. Wie sieht es denn bei der politischen Rechten aus heute, 7 Monate vor den Wahlen?
Da ist die Lage noch recht unübersichtlich. Bei den konservativen Republikanern gibt es ein Quartett aus 3 Männern und einer Frau, die antreten möchten. Zum Beispiel die Regionalpräsidentin von Paris, Valérie Pécresse, oder der ehemalige EU-Unterhändler für den Brexit, Michel Barnier. Die Parteileitung der Republikaner möchte Primärwahlen eigentlich verhindern, weil sie internen Streit befürchtet, wie das vor 5 Jahren der Fall war. Ende September werden die Republikaner entscheiden, wie sie den Kandidaten auswählen oder die Kandidatin, und dann im November werden sie den Namen nominieren. Die entscheidende Frage ist aber, ob sich Xavier Bertrand, der Präsident der Region Hauts-de-France, an dieser Auswahl beteiligen wird oder ob er auf seinem Sololauf beharrt. Und macht er dies, dann wäre ein Scheitern der traditionellen Rechten im ersten Wahlgang vermutlich ebenfalls programmiert.
Und dann gibt es da ja noch Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National. Sie gilt zusammen mit Emmanuel Macron als aussichtsreichstes Duo für einen Zweikampf in den Wahlen. Was spricht für diese Einschätzung?
Ich denke, dass die bisherigen Umfragen, sie gehen davon aus, dass sich Linke und traditionelle Rechte eben zersplittern und also ausscheiden nach dem ersten Wahlgang. Aber man muss auch sagen, dass die meisten Präsidentschaftswahlen der letzten 20 Jahre in Frankreich mit Überraschungen geendet haben. Zum Beispiel vor 5 Jahren, da haben die um die gleiche Jahreszeit alle Medien, alle Umfragen vorausgesagt, der nächste Präsident werde dann Alain Juppé heißen. Bekanntlich kam es ganz anders. Alain Juppé scheiterte bereits bei den Primärwahlen der Républicains. Der rechte Kandidat François Fillon schied dann im ersten Wahlgang aus und Marine Le Pen scheiterte im zweiten Wahl am Newcomer Emmanuel Macron, der im September vor 5 Jahren noch von allen belächelt worden war.
Direkt aus Paris, Daniel Voll. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Norwegen wählt heute ein neues Parlament. Eine Klimawahl, die zu einem Regierungswechsel führen dürfte. Geschichte soll wichtig sein und bleiben in der Schweizer Politik. Dafür machen sich Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus verschiedenen Parteien stark. Und ein zahnloser Papiertiger oder ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Klimawandel. Bern stimmt über einen Klimaartikel in der Verfassung ab. Zuerst zum Marcel-Benoist-Preis. Der Wissenschaftspreis ist so etwas wie der Schweizer Nobelpreis, dotiert mit 250'000 Franken. Am Vormittag hat die Marcel-Benoist-Stiftung den diesjährigen Preisträger bekannt gegeben. Es ist Thomas Berger, Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Bern. Der 50-Jährige wird für die Erforschung und Entwicklung von internetbasierten Psychotherapien ausgezeichnet. Ein Angebot, das besonders in Corona-Zeiten auf große Nachfrage stößt. Wissenschaftsredaktorin Irene Dietschi berichtet.
Der Marcel-Benoist-Preis ist der renommierteste Wissenschaftspreis der Schweiz. Die Auszeichnung würdigt, Zitat, herausragende Forschung, die für das menschliche Leben von Bedeutung ist. Für den diesjährigen Preisträger Thomas Berger ist dieser Aspekt besonders wichtig.
Es freut mich natürlich außerordentlich und ich bin auch stolz, dass von außen offensichtlich das auch so eingeschätzt wird, dass wir hier an der Universität Bern auch sehr nützliche Forschung machen.
Seit 20 Jahren erforscht und entwickelt Thomas Berge digitale Hilfsmittel für Menschen, die an psychischen Problemen wie Angststörungen oder Depressionen leiden.
Wir haben da basierend eigentlich auf Ergebnissen aus der Psychotherapieforschung Selbsthilfeprogramme und Apps entwickelt, in denen Betroffenen viel Wissen über eine spezifische psychische Erkrankung und Übungen vermittelt werden.
Solche Online-Selbsthilfeprogramme oder Apps existieren im Netz inzwischen in großer Zahl und längst nicht alle sind wirksam. Thomas Berger hat in zahlreichen klinischen Studien untersucht, was nützt und was nicht.
Einerseits haben wir mit Gruppen von Personen verglichen, die keinen Zugang kriegten zu diesem Programm und dann geschaut, ob wenn man eben Zugang kriegt, ob dann die Symptomatik durch die Programme stärker verändert wird als in dieser sogenannten Wartelistenkontrollgruppe.
In anderen Studien hat der Forscher den Effekt konventioneller Psychotherapie mit demjenigen der Online-Programme verglichen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse von Thomas Berger: Die Selbsthilfetools funktionieren nicht von allein. Es braucht die fachliche Begleitung.
Das heißt, Personen kriegen Zugang zu so einem Selbsthilfetool, werden aber zusätzlich von Fachpersonen wöchentlich kurz unterstützt.
Gleichzeitig sinke bei Online-Programmen die Hürde, überhaupt psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Thomas Berger ist in Konolfingen aufgewachsen. Er hat an der Universität Bern studiert und auch habilitiert. Dazwischen hat er unter anderem in Schweden geforscht, an der Universität Linköping und auch am renommierten Karolinska-Institut in Stockholm.
Dort gibt es bereits eine Internetpsychiatrie, beziehungsweise die wurde dort eigentlich gerade aufgebaut. Und da habe ich schon sehr entscheidende Impulse gekriegt, wie so etwas funktioniert, wie man das aufbauen muss. Also das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich.
Eine Erfahrung, die sich vor allem während Corona bezahlt gemacht hat. Bei den Online-Psychotherapie-Programmen der Uni Bern hätten sich die Nutzerzahlen verhundertfacht. Thomas Berger betont aber:
Der ganze Bereich der Online-Therapie, und das sind nicht nur diese Selbsthilfeansätze, sondern auch Online-Therapien, die über Video durchgeführt haben, wurden natürlich in dieser Zeit sehr wichtig.
Deshalb sei für ihn der Marcel-Benoit-Preis auch ein Preis für die vielen Menschen mit psychischen Erkrankungen. Denn mit wirksamen Online-Tools könne Betroffenen geholfen werden, die sonst keine professionelle Unterstützung finden.
Gleichzeitig mit dem Marcel-Benoit-Preis wurde heute auch der LAZIS-Wissenschaftspreis für Nachwuchsforschende bekannt gegeben. Dieser geht an den 39-jährigen Nicola Ceto von der ETH Zürich für seine Forschung zur Bekämpfung von Tumormetastasen. Öl- und Gasvorkommen haben Norwegen reich gemacht. Aber auch im nordeuropäischen Land spielt das Thema Klimaschutz eine Rolle. Und das könnte zu einer politischen Neuausrichtung führen. 8 Jahre lang war Norwegen fest in konservativer Hand. Bei den heutigen Parlamentswahlen nun hat die Sozialdemokratische Arbeiterpartei die besten Aussichten. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Die Schlussdebatte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, NRK, machte eines ganz deutlich. An der Klimafrage wollen sich die beiden Anwärter auf das höchste politische Amt im Land nicht die Finger verbrennen. Unter der amtierenden konservativen Ministerpräsidentin Erna Solberg will die Ölgroßmacht Norwegen ganz auf Wasser, Wind und Sonne setzen.
An Wasserkraften, und wir haben både Sol und wir haben Möglichkeiten für Wind.
Ihr sozialdemokratischer Herausforderer Jonas Gahr Støre sieht es genau gleich. Auch seine Regierung wolle ganz auf Wasser, Wind und Sonne setzen.
Wir brauchen einen Plan für die Entwicklung an mehr erneuerbarer Kraft. Noe kann kommen von Wasserkraften vor.
Was die beiden Spitzenpolitiker aber nicht sagten, ist, dass sowohl die Konservativen wie auch die Sozialdemokraten auch in den kommenden Jahrzehnten weiterhin viel Öl und Gas aus dem Nordatlantik holen wollen. Damit bleibt Norwegen weiterhin einer der grössten Klimasünder der Welt, trotz viel sauberer Energie. Das heisst, die Machtfrage in Norwegen hängt nun weniger von den Unterschieden der beiden grössten Parteien ab, sondern von den möglichen Koalitionspartnern im rechtsbürgerlichen und dem rot-grünen Lager. Und hier wirkt sich der Stimmungswechsel im Land nun viel stärker aus, sagt Harald Stanghelle, der frühere Chefredaktor der größten norwegischen Tageszeitung Aftenposten.
Der Fremskrittspartiet har alltid tjent på når innvandring og asylpolitikk.
Bei den letzten beiden Wahlen stand die Einwanderungs- und Asylpolitik ganz oben auf dem Sorgenbarometer der Norwegerinnen und Norweger. Davon profitierte die rechtspopulistische Fortschrittspartei, sagt Stanghelle. Dementsprechend hatten die Konservativen am Schluss Oberwasser und konnten 8 Jahre lang regieren. Jetzt aber steht der Klimawandel im Zentrum der politischen Debatte in Norwegen. Die Fortschrittspartei verlangt, dass noch mehr in den Ölsektor investiert wird. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums fordern kleinere linke und grüne Parteien, dass Norwegen so schnell wie möglich aus dem Ölgeschäft aussteigt. Und je nachdem, wie viel Gehör diese Forderung haben wird, je nachdem, wie diese kleineren linken und grünen Parteien abschneiden, wird das entscheidend sein, wer das Land in den nächsten 4 Jahren regieren wird. Eine Rolle spielt dabei auch, so ist Harald Stanghelle überzeugt, dass Norwegen in den letzten 8 Jahren eine betont zurückhaltende Menschenrechtspolitik geführt hat. Im Land des Friedensnobelpreises traditionell eine wichtige außenpolitische Frage.
Jeg ikke imponert over det. Jeg har jo betalt med en taushet.
Ich bin alles andere als beeindruckt, was unser Engagement für die Demokratie und die Menschenrechte betrifft, besonders gegenüber China, betont der erfahrene Beobachter der norwegischen Politik. Tatsächlich war es vor 10 Jahren die Verleihung des Friedensnobelpreises an den chinesischen Schriftsteller Liu Xiaobo, der zu einer Krise im Verhältnis Norwegens zu China führte. Nicht nur gegenüber Peking, sondern auch anderen, wenig demokratisch aufgestellten Regimes, hielt sich Norwegen deshalb in der Regierungszeit von Erna Solberg spürbar zurück. Wenn die norwegischen Wahlberechtigten heute die Konservativen abwählen und sich für die Sozialdemokraten entscheiden, hätte dies daher nicht zuletzt Folgen für die Außenpolitik.
SRF-Verkehrsinfo von 12.52 Uhr. Vorsicht in der Zentralschweiz auf der A2 Gotthard-Luzern zwischen der Raststätte Gotthard und Altdorf besteht in beiden Richtungen Gefahr durch Hasen auf der Fahrbahn. Geschichte und Politik, oft spielen sie ineinander. Zum Beispiel bei den verschollenen Akten im Fall der geheimen Widerstandsorganisation P26 oder bei der Aufarbeitung der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Parlamentarierinnen und Parlamentarier verschiedener Parteien wollen nun, dass Geschichte auch weiterhin einen wichtigen Stellenwert einnimmt in der Politik und in der Gesellschaft und gründen zu diesem Zweck eine parlamentarische Gruppe. Einzelheiten von Inlandredaktorin Christine Wanner.
Ende dieser Herbstsession gründen rund 30 Politikerinnen und Politiker die parteiübergreifende parlamentarische Gruppe Geschichte. Das Präsidium teilen sich die Berner SP-Nationalrätin Nadine Masshardt und der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark.
Für mich ist schon sehr wichtig, dass wir dem Fach Geschichte die hohe Bedeutung weiterhin zukommen lassen, die es in der Vergangenheit gehabt hat. Ich sehe eine Tendenz, dass es an Bedeutung verliert.
Als Beispiele nennt Jakob Stark die Schulbildung, speziell die geplante Reform der Matura, aber auch die Forschung. Nadine Masshardt pflichtet bei.
Unsere Aufgabe ist in erster Linie zu sensibilisieren, weshalb es eben so wichtig ist.
Wichtig sei außerdem, dass Akten aus der Verwaltung tatsächlich archiviert werden und für die Forschung zugänglich sind. Wir erinnern uns an verschollene Akten zur Geheimorganisation P26 oder zu den infiltrierten Dechiffriergeräten der Krypto AG. Die parlamentarische Gruppe soll interessierte National- und Ständeratsmitglieder vernetzen und überparteiliche Diskussionen zulassen. Auf die Frage, ob sie sich für die Budgetdebatte in der Wintersession bereits etwas vorgenommen hätten, verneinen Historiker Stark und Historikerin Masshardt. Es gehe nicht primär ums Geld und auch nicht darum, die Geistes- und Sozialwissenschaften gegen die Naturwissenschaften auszuspielen.
Ich plädiere ganz stark, das eine tun und das andere nicht lassen. Ich bin überzeugt, das ist auch möglich.
Die Idee dieser parlamentarischen Gruppe kommt aus der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte. Ihr Präsident, Sascha Zahler, will auch keinen Richtungsstreit, stellt aber fest, dass der Fokus derzeit stark auf den sogenannten MINT-Fächern liegt, den mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Richtungen. Erfahrungen.
Es ist tatsächlich im heutigen Umfeld wahnsinnig schwierig, geisteswissenschaftliche Projekte zu finanzieren. Es ist leider ein gewisser MINT-Tunnelblick festzustellen. Und sowohl bei den Bundesämtern, aber auch beim Nationalfonds ist es zunehmend schwierig geworden, geisteswissenschaftliche Grundlageprojekte durchzuführen.
Sascha Zala ist Professor an der Uni Bern und Direktor der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente Schweiz. Doch was bringen parlamentarische Gruppen überhaupt? Aktuell gibt es rund 100 solcher informellen Gruppen, von A wie aktive Mobilität bis Z wie Zivildienst. Über ihren Einfluss allerdings ist wenig bekannt. Dazu geforscht wird kaum. Bei den Akademien der Wissenschaften versteht Generalsekretärin Claudia Appenzeller diese Gruppen aber als wichtige Impulsgeberinnen. Als positives Beispiel nennt sie just die MINT-Förderung. Die entsprechende parlamentarische Gruppe war in der letzten Legislatur aktiv.
Ohne dieses Bewusstsein aus dem Parlament, dass wir in der Digitalisierung in der ganzen Bevölkerung und vor allem auch bei Jugendlichen Fortschritte machen müssen, dass Fachkräfte gebraucht werden, die diese Kompetenzen mitbringen. Ich glaube, ohne diese Impulse aus dem Parlament hätte wahrscheinlich weder die Verwaltung noch die Akademien das so stark aufgenommen.
Inzwischen hat sich diese Gruppe aufgelöst. Die Geistes- und Sozialwissenschaften hätten viel zu bieten, ist Claudia Appenzeller überzeugt. Sie steht der Geschäftsleitung der Akademien vor. Sie ist sicher, dass auch aus dieser parlamentarischen Gruppe wertvolle Impulse kämen. Wichtig sei,
dass man sich gerade heute im Zeitalter von Fake News sehr bewusst ist, wie wichtig Geschichte ist.
Denn sie liefert neben dem Wissen über die Zusammenhänge auch das kritische Hinterfragen von Darstellungen.
Der Bericht von Christine Wanner. Der Klimaschutz soll in der Verfassung des Kantons Bern verankert werden mit dem Ziel Klimaneutralität bis 2050. Auch Appenzell-Ausserrhoden, Glarus und Zürich arbeiten an Verfassungsartikeln für mehr Klimaschutz. In Bern ist man den anderen einen Schritt voraus, da kommt die Vorlage am 26. September zur Abstimmung. Für die einen ist ein solcher Klimaschutzartikel ein wertvoller Leitgedanke, für andere ein überflüssiger Paragraph. Bern-Korrespondent Matthias Baumer über das Berner Politklima in Sachen Klimaschutz.
Er müsse rein in die Berner Kantonsverfassung, dieser Klimaschutzartikel. Und warum, sagt Andrea de Meuron, Fraktionschefin der Grünen.
Er muss rein, weil die Verfassung uns die Grundlage unseres Handelns gibt.
Die Verfassung gebe die Richtung vor. Grün will, die SVP will nicht, nicht keinen Klimaschutz, sagt die SVP-Fraktionspräsidentin Barbara Josi.
Sie sträube mich nur dagegen, dass man Sachen macht, die nichts nützen und viel kosten.
Nur schon die Parlamentsarbeit, um diesen überflüssigen Verfassungsartikel zur Abstimmung zu bringen, habe zu viel gekostet. Zwischen Ja und Nein sucht der bernische Freisinn mit Fraktionspräsident Carlos Reinhardt nach einer Position seiner Partei, aber findet sie nicht so recht.
Ich persönlich kann damit leben, wenn das in die Verfassung kommt. Überflüssig kann man auch sehen, weil das Klima ist ja nicht nur im Kanton wichtig,
sondern überall auf der Welt. Auch sei ein Klimaschutzartikel in der Verfassung zu belehrend.
Man muss mir nicht sagen in der Verfassung, dass ich auf die Umwelt schaue.
Denn der eigenverantwortliche Mensch handle schon richtig. Und man dürfe den Menschen auch nicht die Freude am Leben nehmen, müsse auch mal in die Ferien fliegen dürfen. Die Gegner des Verfassungsartikels fürchten sich vor Verboten und Auflagen. Sie haben Angst, dass die Arbeit teurer wird und Unternehmen den Kanton verlassen. Sie setzen, gleich wie die Befürworter, auf die technologische Entwicklung, welche der Umwelt dient. Aber sie kennen sie noch nicht. Stünde der Klimaschutz in der bernischen Verfassung, wüssten einfach alle in der Politik um dessen Bedeutung, sagt Mitte-Fraktionschef Peter Gerber.
Der Politiker braucht manchmal einen Kompass. Und der Klimaschutzartikel zeigt genau diese Richtung an. Die Richtung, wo wir hingehen zusammen.
Die Mitte sagt, lassen wir uns doch in unserem staatlichen und gesellschaftlichen Handeln von einem Klimaschutzgedanken leiten.
Ja, es gibt dem Klima die nötige Gewichtung. Wichtige Aufgaben gehören bei uns wirklich in die Verfassung.
Denn diese stehe für Verbindlichkeit. Kanton und Gemeinden sollen sich für die Begrenzung der Klimaveränderung einsetzen, so steht es in diesem Verfassungsartikel. 2050 muss die Klimaneutralität erreicht sein. Kanton und Gemeinden haben ihr Geld, welches sie für die eigene Entwicklung einsetzen, auf Klimaneutralität auszurichten. Was das genau bedeutet und wie das erreicht werden soll, ist offen. So allgemein ist es formuliert, gefährlich formuliert für die SVP, weil an diese Worte in der Verfassung teures Handeln geknüpft werde.
Das kommt dann schon und das braucht dann Geld,
sagt Fraktionschefin Barbara Josi. Und bevor überhaupt jemand auch nur ungefähr wüsste, wie viel und für was, ist sich die SVP sicher.
Das wird Erhöhungen geben bei den Steuern, das gebe ich Ihnen schriftlich und das kann doch nicht sein.
Gerade die Angst vor höheren Steuern und Abgaben war eines der Argumente, welches 2019 ein strengeres kantonales Energiegesetz zu Fall brachte und weshalb im Juni eine Mehrheit der Bernerinnen und Berner das nationale CO2-Gesetz ablehnte. Bei dieser Verfassungsvorlage aber kann Bern Ja zum Klimaschutz sagen, ohne dass das bereits Einschränkungen für die Menschen hätte, jedoch auch noch keine positive Auswirkung für das Klima. Bern habe die Wahl.
Punkto Klimaschutz könnten wir da uns wirklich einmal eine Vorbildfunktion abstimmen,
sagt Andrea Demeron, die Fraktionschefin der Grünen. Der Ausgang ist offen. Glarus, Zürich und Appenzell-Ausserrhoden schauen sicher interessiert zu, denn diese Kantone arbeiten an ähnlichen Verfassungsartikeln.
Es ist eins. Gleich reden wir im ersten und vierten mit Franz Marti. Der Journalist lebt und arbeitet in Afghanistans Hauptstadt Kabul. Er ordnet für uns ein, wie es um die Verhandlungsbereitschaft der Taliban steht, und er beschreibt das Leben unter deren Herrschaft. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Ursula Vogler.
In der Schweiz ist der Bestand der Leerwohnungen zurückgegangen, zum ersten Mal seit 12 Jahren, und zwar um 9,5%. Grund dafür sind die veränderten Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, eine moderate Bautätigkeit und die weiterhin konstante Bevölkerungsentwicklung. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist der erste kommerzielle Flug gelandet seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August. Mit der pakistanischen Fluggesellschaft sollten Menschen mit gültigen Reisedokumenten ausgeflogen werden nach Pakistan. In Frankreich erhalten besonders gefährdete Personen nun eine dritte Impfung gegen Covid-19. Inzwischen sind in Frankreich knapp 70% der Bevölkerung vollständig gegen Covid-19 geimpft.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.